Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit dem Hungerass des Jahrhunderts.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitz.
Ich bin relativ froh, muss ich ehrlich sagen, dass wir uns da heute noch treffen, weil ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Du bist sehr spät gekommen, du hast mir dann unterwegs geschrieben, du hast noch relativ viel Kilometer vor dir, du bist, glaube ich, mit dem Radl von der Arbeit heimgefahren und jetzt hast du dich verspätet und jetzt bist du doch da und schaust aber ein bisschen zerstört aus.
Ja, also ich bin 2,5 Stunden zu spät, sitze jetzt da, eigentlich war vor 2,5 Stunden ausgemacht, zum Glück bist du eine Nachteule und hast warten können. Ja, es ist nicht ganz so gelaufen wie geplant. Also ich habe relativ einen Stress gehabt in der Arbeit. Dann habe ich nur sehr wenig zu Mittag gegessen. Gerade so viel, dass wie geplant war, um 15.30 Uhr losfahren. Dann bin ich aber erst um 17 Uhr losgekommen. Und unterwegs habe ich schon gemerkt, könnte knapp werden. Und dann ist so, habe ich so einen richtigen Hunger ausgekriegt. Das komplett eingefahren, bin wirklich gestanden, war stehend, K.O., Gegenwind war auch noch. Und dann habe ich es gerade noch 5 Minuten vorm Zusperren zum Billa in Beckau geschafft. Und nachdem es wirklich schon kurz vorm Zusperren war und mir die schon so mitleidig angeschaut haben, was ich verstehe, bin ich einfach auf dem schnellsten Weg zur Kasse. Da bin ich am Kühlregal vorbei, habe eine Packung Milch geschnitten und dann an der Kasse da beim Quengelregal die ganzen, da habe ich mir so Mini-Gummibären und so geholt und das habe ich dann inhaliert und das hat dann gereicht für heim. Aber es war sehr hart. Und jetzt habe ich duscht und mir noch schnell ein paar Brote reingehaut und jetzt geht es wieder. Jetzt kommen die Lebensgeister langsam wieder zurück.
Wie war das Gefühl, wenn du so einen Hunger aufgerissen hast? Ich meine, es ist heute relativ kühl draußen und wenn du einen echten Hunger austust, wird dir ja im Sommer kalt.
Ja, es war nämlich auch total lustig, weil es war immer durchgehend gleich kalt, es hat 3 Grad gehabt, aber ich war angezogen für 3 Grad, also ich habe eigentlich kein Problem gehabt und auf einmal habe ich so richtig zum Zittern angefangen, hat mich so richtig durchgeschüttelt und nachdem ich gegessen habe, also 5 Milchschnitten und 2 Haribo Roulette. Die sind eigentlich ganz gut, weil die kann man während der Fahrt gut essen. Ist nicht so blöd wie die Backerl-Gummibären, sondern so diese Roulette, die kann man so gut snacken. Kann man auch mit den dicken Winterhandschuhen halbwegs gut. Dann war es wieder okay und dann ist es wieder halbwegs gegangen. Aber Druck habe ich trotzdem keinen mehr aufs Pedal gebracht und habe mich dann heimgeschleppt.
Ja, Gott sei Dank ist gut gegangen. Du hast mir ein Foto geschickt von unterwegs mit, es war dunkel, du hast den Scheinwerfer eingeschalten gehabt. Ich habe die Ortstafel gesehen von Frohnleiten. Hab gewusst, es wird noch mindestens eine Stunde dauern, aber es hat deutlich länger gedauert und jetzt weiß ich wieso. Dauert, ja,
es war wirklich arg und es passiert ja eigentlich, es mir schon ewig nicht mehr passiert. Es passiert ja eigentlich nicht mehr oft, weil man eigentlich ganz gut versorgt in Trainings reingeht und normalerweise auch genug dabei hat, aber bei mir war heute Grundlagen am Programm, deswegen habe ich es auch genutzt, um von Leoben heimzufahren und das Wetter hätte auch gepasst, vor allem um 15.30 Uhr wäre es super gewesen und deswegen habe ich nur 30 Gramm Kohlenhydrate in meiner Trinkflasche gehabt und ja, das war zu wenig.
Flo, danke für die geile Geschichte. Du hast mich jetzt komplett überrumpelt. Jetzt habe ich das nicht ankündigen können, aber du kriegst jetzt natürlich im Nachhinein
Fail der Woche.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal die Geschichte erzählt von meinem schlimmsten Hungerast.
Ich glaube nicht, also ich kenne sie nicht.
Also ich habe sie sicher schon öfters erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe. Ich glaube nämlich nicht. Und zwar, das war, also ich habe noch bei keinem Radlrennen und ob das jetzt 24-Stunden-Rennen waren oder 5000 Kilometer lange Distanzen beim Race Across America oder beim Transcontinental Race hast, wo du auf dich selber aufpassen musst und definitiv teilweise wenig und schlechte Nahrung bei dir hast, Der schlimmste Hungerast, das mir im Training passiert, und zwar bei einer relativ kurzen Ausfahrt. Es war ungefähr eine Woche nach meinem ersten RAM-Erfolg. Und ich bin dann daheim gewesen, ich habe ein paar Mal ein bisschen gefeiert und wir waren am Abend davor im Parkhaus im Grazer Stadtpark mit ein paar Freunden. Wir haben ein paar Bier getrunken. Ich war am nächsten Tag in der Früh ziemlich fertig und habe verschlafen. Das heißt, ich hätte aufstehen wollen um 9, damit ich um 10 wegfahre, weil um 13 Uhr hat meine Schwiegermama ihr Mittagessen quasi gekocht und Sabine und ich waren eingeladen, weil es war ihr Geburtstag. Sabine ist früher schon hingefahren, ich bin mit dem Radl nachgekommen und ich habe natürlich die Zeit übersehen, weil ich einfach verkatert war völlig und auch nicht hundertprozentig fit und schon gar nicht hundertprozentig nüchtern. Das war halt, wie gesagt, eine Ram-Party. Und ich bin dann, weil ich einfach zu spät dran war, habe ich keine Zeit mehr gehabt zum Frühstücken. Ich habe mir gedacht, hey, ich kann nicht zum Geburtstagsmittagessen von der Schwiegermama zu spät kommen. Die Blöße möchte ich mir nicht geben. Bin quasi aufgestanden, habe einen Schuh getrunken und habe mich aufs Radl gesetzt und habe jetzt ordentlich Gas gegeben, damit ich die 100 Kilometer in 3 Stunden schaffe. Ja, am Anfang ist es super gut gegangen. Es war halt Juli und dann bin ich so dahin gefahren, 35 km/h, habe mir gedacht, naja, ich fühle mich zwar nicht richtig wohl, aber der Druck am Pedal ist irgendwie gut. Ich werde es pünktlich schaffen. Und dann habe ich nach 2 Stunden gemerkt, es könnte knapp werden, energietechnisch. Bin bei meinem Elternhaus vorbeigefahren, das ist bei Kilometer 90 von 100 oder 105. Und habe mir gedacht, nein, wenn ich da jetzt stehen bleibe und mir was zum Trinken und was zum Essen hole, weil ich habe wirklich gemerkt, jetzt wird es langsam kritisch, dann komme ich hundertprozentig zu spät. Ich beiß durch die letzte halbe Stunde und dann habe ich echt innerhalb von 5 Minuten, alle 5 Minuten habe ich ungefähr einen Tag RAM-Verfall erlebt. Mir ist es innerhalb von ein paar Minuten so dreckig gegangen, ich habe null Druck aufs Pedal gekriegt, ich bin mit 20-25 km/h in der Ebene dahin gefahren. Es hat sich angefühlt wie ein All-Out-Intervall, so richtig brennt in die Oberschenkel. Ich habe einen Schweißausbruch gehabt, ich habe kalten Schweiß gehabt, ich habe Schüttelfrost gekriegt, ich habe einfach Schmerzen gehabt, ich habe nicht mehr vorwärts fahren können. Es war unglaublich, ich bin dann kurz stehen geblieben, die Muskeln waren komplett hart und verkrampft. Und dann habe ich in einem Gasthaus nochmal 7 Kilometer vor bevor ich bei der Schwiegermama angekommen bin, den Eltern gehört von einem ganz guten Schulfreund. Da bin ich mit schlottrigen Knie reingekracht, habe mir 2,5 Liter Cola bestellt, habe die auf Ex getrunken und bin dann irgendwie im Schneckentempo weitergefahren und bin natürlich zu spät gekommen, was eh völlig egal war. Es hat niemanden gestört, außer mich selbst, weil das hat mir ein bisschen, ich wollte halt einfach nicht die Schwiegermama quasi enttäuschen. Aber das war der schlimmste Hungerast meines Lebens. Es war echt eine Katastrophe und es hat sich angefühlt, wie wenn du bei 3 Grad im Winter fährst, kurzärmelig. Mir war so kalt, obwohl es, ich weiß es nicht mehr, 30 Grad gehabt hat oder 25, es war halt wirklich Hochsommer. Also so ein echter Hungerast, den spürst du am nächsten Tag auch noch ganz brutal.
Ja, ich hoffe, dass ich meinen Morgen nicht mehr spüre, aber so schlimm war er Gott sei Dank nicht. Und so 5 kleine Milchschnitten, die können einen dann schon retten für die letzte Stunde.
Ja, bei mir ist halt nur das dazugekommen, dass halt der Ausnüchterungsprozess noch parallel stattgefunden hat. Und ja, wer das schon mal erlebt hat, man fühlt sich halt, wenn man nicht hundertprozentig noch nüchtern ist vom Vortag. Ich will da jetzt absolut nicht mich so darstellen, als wäre ich der wüte Party-Tiger, aber hin und wieder, wenn man halt was zum Feiern hat, dann darf man schon einmal feiern, denke ich. Und die ersten Minuten fühlt man sich noch ganz gut, weil da sind die wahren Gefühle, die man halt hat, noch verdeckt von den Substanzen. Aber das wird dann relativ schnell abgebaut und dann kommt die Wahrheit zutage, ja.
Ja, gut, also aus dem kommen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig raus. Deswegen machen wir einfach einen harten Cut und leiten direkt über zu unserem heutigen Thema.
Machen wir das. Wir haben heute vor, über unser aktuelles Training zu sprechen, weil wir reden immer wieder über ja, Trainingsthemen, aber was wir zwar wirklich ganz konkret jetzt Anfang Februar machen, das wollen wir in allen Details einfach einmal heute besprechen. Also wie dein Trainingsplan ausschaut, wie mein Trainingsplan ausschaut. Und ich habe dann auch noch einen kleinen Blick ins Archiv gemacht, weil die Trainingsstrategie, das Trainingskonzept hat sich doch über die Jahre ziemlich verändert. Und ich bin jetzt gerade ziemlich entsetzt im positiven Sinn, was ich vor einigen Jahren trainiert habe.
Ja, also es ist wirklich ein Thema, das hat einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht, weil wir zwar aus unserer Warte halt einfach gesagt hätten, das interessiert doch niemanden, das ist super langweilig. Wir haben einen Trainingsplan, du setzt dich aufs Radl und fährst Radl und mehr gibt es nicht zum Erzählen, aber der Rosi hat uns davon überzeugt, dass ihr, also unsere Hörerinnen da draußen, das hören wollt und deswegen machen wir es jetzt und die Zahlen werden dann sagen, ob es wirklich interessiert.
Wollen wir anfangen? Magst du mal erzählen, was bei dir momentan am Trainingsplan steht und sag bitte auch nochmal, wie viele Stunden du arbeitest, also du hast einen normalen Job, aber was das konkret bedeutet, von wann bist du quasi beruflich eingeteilt und wann und wie viele Stunden trainierst du und welche Trainingsinhalte? Weil ich glaube, das ist halt immer wieder, auch wenn wir es schon einmal besprochen haben, für ganz viele einfach interessant, wie man das alles unter den Hut bringen kann.
Ja, also ich habe einen normalen Vollzeitjob. Ich habe das Glück, dass in meinem Kollektivvertrag sind nur 37 Stunden vorgesehen. Es kann sein, manchmal wird es mehr, manchmal geht es mit 37 Stunden gut aus. Genau, bei mir ist es so aktuell, also jetzt seit Weihnachten circa, also jetzt die letzten Monate, trainiere ich so zwischen 12 und 15 Stunden die Woche. In normalen Wochen. Natürlich nicht über das Trainingslager haben wir eh erst geredet, da ist es natürlich deutlich mehr gewesen.
Wie schaut bei dir zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag aus unter der Woche?
So planmäßig ist eigentlich Montag der Ruhetag. Also es ist schon bei mir immer so, dass ich einen Ruhetag die Woche jedenfalls drin habe. Es ist deshalb der Montag, weil ich dadurch, dass ich eben unter der Woche arbeite, am Wochenende einfach ein bisschen größere Umfänge habe. Also unter der Woche fahre ich selten über 2-2,5 Stunden. Dementsprechend sind dann halt am Wochenende manchmal 4-5 Stunden Einheiten einfach vorgesehen und da ergibt es sich einfach ganz gut, dass dann der Montag der Ruhetag ist. Wenn man am Wochenende hart trainiert, dann kann man am Montag ganz gut einen Ruhetag brauchen.
Wie viele Tage bist du eigentlich aktuell im Homeoffice und wie viele Tage bist du beruflich halt ganz normal im Büro oder musst Regeln und Texte auf die juristischen Details prüfen?
Ja, also es variiert stark. Also ich kann es wirklich nicht so pauschal sagen. Ich versuche mir 2 Homeoffice-Tage die Woche zu erarbeiten. Habe aber dann 2-3 Tage im Büro in Leoben. Und habe jetzt in letzter Zeit einige Termine, Schulungen und Klausur in Wien gehabt. Das kommt natürlich auch dazu, das muss man dann auch irgendwie unterbringen versuchen.
Wenn du auswärts bist, wie schaut dann dein Training aus? Also machst du dann die Alternativen mit Laufen, weil es einfach einfacher ist, wenn man auswärts ist, das ganze Equipment nicht mitschleppen muss? Oder nimmst du da ein Radl mit oder nimmst du sogar den Indoor-Trainer mit?
Nein, also jetzt die letzten zwei Mal war es so, dass ich jeweils dienstags in Wien war und dann haben wir den Trainingsplan so ein bisschen adaptiert, dass einfach Dienstag der Ruhetag ist, was natürlich nicht ideal ist, weil man dann montags zwar Zeit hat zum Trainieren, aber man kann halt nicht die Inhalte machen, die man sonst am Dienstag machen würde, weil man einfach am Montag zu müde ist, um richtig harte Intervalle zu fahren. Deswegen kann man dann am Montag nur eher lockere Grundlagensachen fahren oder Fatmax-Sachen. Die kann man noch ganz gut vertragen, aber so rein trainingstechnisch wäre es wahrscheinlich besser. Also wenn man es sich aussuchen könnte, macht man einen harten Block, einen Ruhetag und fängt dann langsam wieder an. Wenn es halt einfach terminlich nicht ausgeht, dann muss man halt ein bisschen kreativ sein und dann nimmt man halt einen Montag mit, fährt ein bisschen lockerer und fängt dann am Mittwoch wieder an. Also es ist immer natürlich je nach Zeitpunkt in der Saison. Ich nehme sonst schon gern die Laufschuhe mit nach Wien und laufe dann durch die Runde. Das ist schon ganz gut, weil wie du sagst, eine Laufhose, ein Laufleiberl ist schnell einpackt, es nimmt keinen Platz weg. Die 48er Laufschuhe, die sind schon ein bisschen ein Problem, aber die nehme ich mir in einem extra Sackerl mit. Da nehme ich jetzt nicht extra die größere Tasche oder in Rollkoffer, sondern ich bleibe bei meinem Rucksack und nehme halt die Laufschuhe in einem kleinen Sackerl extra mit.
Hast du wirklich 48er Schuhe oder hast du beim Laufschuh irgendwie eine Größe mehr?
Ja, es wird sowieso empfohlen, dass man beim Laufschuh zwei Größen größer nimmt, deswegen landest dann bei 48 und das Problem ist, dass mein rechter wäre vielleicht sogar fast der 47, also mein rechter und mein linker Fuß sind ein bisschen ungleich groß und deswegen ist also 46 immer der Kompromiss, wo der linke noch nicht zu groß ist und der rechte noch halbwegs Platz hat, ohne dass er drückt.
Werbung. Wir erleben gerade die ersten warmen Tage. Der Frühling ist nicht mehr fern und dementsprechend dauert es auch nicht mehr so lang, bis die Saison losgeht. Wie steht es um deine Ausrüstung, Flo? Bist du schon bereit?
Ja, also der Frühling ist schon ein bisschen fern, aber die ersten Rennen werden schneller kommen, als man denkt. Und es wird so oder so darauf hinauslaufen, dass man das ein oder andere noch last minute irgendwo versucht zu besorgen oder zu bestellen, aber zumindest die Basics der Ausstattung sollte man beieinander haben und da gehören natürlich auch die Bikepacking-Taschen dazu. Und von Cyclite gibt es jetzt passend dazu ein neues Produkt und zwar die klassische Framebag, einfach länger, weil man hat es gesehen auf meinen Fotos vom Three Peaks mit einer größeren Rahmengröße, ist schon noch ein bisschen Platz am Oberrohr für eine längere Framebag, wenn man ein bisschen mehr mitnehmen möchte als ich. Ist ein super Produkt und wird jetzt im Februar gelauncht.
Die Framebag XT nennt sie sich und wir freuen uns immer, wenn am Materialsektor, am Equipmentsektor einfach Neuigkeiten präsentiert werden, weil es gibt halt immer Verbesserungspotenzial und es ist halt, wer einen kleinen Rahmen hat, hat manchmal das Problem, dass die Tasche zu groß ist oder dass die Flaschen keinen Platz mehr haben, wenn man seine Ausrüstung drauf gibt. Und wer einen großen Rahmen hat, der verschenkt vielleicht einen Platz und das ist jetzt damit verbessert.
Ganz genau, und daran sieht man einfach, dass Cyclite immer am Puls der Zeit ist, sich ständig weiterentwickelt, sie nie stehen bleibt. Und das merkt man an so Kleinigkeiten, weil ich bin gerade durch den Shop gegangen und habe gesehen, für dieses kleine Schnürchen, das am Reißverschluss dranhängt, damit man den Reißverschluss besser auf- und zumachen kann, das kann man nachkaufen in verschiedensten Farben, ganz grelle Neonfarben und auch meiner Meinung nach relativ langweilige Farben. Aber es ist eine Kleinigkeit, es ist nicht wahnsinnig notwendig, aber an solchen Details merkt man halt, dass sich jemand wirklich mit dem Produkt auseinandersetzt.
es ist nicht jeder so farbenfroh wie du und so bunt. Aber diese Zip-Bänder sind auch reflektierend oder fluoreszierend. Das heißt, es ist leichter in der Nacht, wenn es dunkel ist, den Reißverschluss zu finden. Und ja, ein kleines, aber feines Update zu den Produkten, die sowieso sehr gut sind, sehr leicht, sehr aerodynamisch und einfach Top-Qualität. Bestellen könnt ihr die ganzen Sachen auf www.cyclite.cc oder auch bei mir in meinem Online-Shop auf www.ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema, darüber wollen wir heute ja gar nicht reden.
Nein, darüber wollen wir nicht reden. Magst du noch ein bisschen uns mitnehmen in deine Trainingsinhalte, also welche Intervalle am Programm stehen, welche Bereiche du gerade trainierst, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt gar nicht alles wissen, weil der Max, unser Trainer, der hat also quasi den Masterplan und der weiß, zu welcher Jahreszeit welche Schwerpunkte gesetzt werden. Ich habe natürlich ein Verständnis dafür, wir kennen jetzt auch nicht alle Details von seiner Strategie, aber natürlich ist es dann auch bei jedem anders und deswegen interessiert es mich jetzt wirklich, nicht nur, weil wir jetzt im Podcast aufnehmen, sondern welche Intervalle bei dir quasi gerade anstehen.
Ja, also bei mir ist es derzeit so, also wir werden dann über deine Inhalte sprechen, dass meine VO2 Max für die Phase in der Saison, wo wir jetzt schon sind, schon eigentlich ganz gut ist und wir jetzt keine VO2 Max Intervalle mehr machen, sondern schauen, dass wir mehr in die Ökonomisierung kommen und jetzt viel im Sweetspot-Bereich unterwegs sind bei den Intervallen und einmal die Woche K3-Training, weil ich das muskulär und von meinen Knien und meinen Gelenken ganz gut vertrage und ich da keine Beschwerden habe. Deswegen ist das einmal die Woche drinnen.
Also laienhafte Erklärung jetzt von uns. VO2 Max Intervalle sind kurze, super schwere, super harte Intervalle, die über der Schwelle stattfinden, damit man die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit verbessert, wo aber immer Laktat produziert wird in höherem Maße. Das ist manchmal erwünscht, manchmal will man es dann aber vermeiden. Und die Sweet Spot Intervalle sind so im Bereich von 90%, also doch ein Stückchen unter der Schwelle. Und K3-Training ist im ähnlichen Bereich wie Sweet Spot, aber halt mit einem sehr, sehr schweren Gang, wo man dann Trittfrequenz recht niedrig, also so 50 bis 60 in dem Bereich, also definitiv unter 60 Umdrehungen pro Minute fahren soll.
Genau. Und dann am Wochenende lange Grundlageneinheiten mit vereinzelten Peaks immer wieder drinnen. Ich versuche, gerade die langen Sachen versuche ich immer wieder draußen zu fahren. Wir haben einen sehr milden Winter bis jetzt, also selten unter 0 Grad, Straße sehr oft trocken, wenig Niederschlag und da war ich jetzt im Dezember, Jänner eigentlich sehr viel draußen. Und gerade die langen Sachen fahre ich sehr viel lieber draußen als am Indoor-Trainer. Die Intervalle fahre ich gern am Indoor-Trainer, einfach weil da die Qualität einfach höher ist. Ja, also ich kann das nicht so gut steuern wie du. Ich habe nicht so viel Trainingserfahrung. Ich tue mir manchmal schwer, gerade hohe Intervalle wirklich konstant zu halten, die Watt. Und ja, man ist halt dann auch einfach dem Verkehr ausgeliefert. Dann kommt der Kreisverkehr, dann kommt der Auto, dann kommt der Traktor. Dann muss man wieder runtergehen, verliert man ein bisschen den Rhythmus. Deswegen fahre ich unter der Woche die Intervalle ganz gerne am Heimtrainer. Und ist natürlich auch eine Zeitfrage, weil ich doch, wenn ich 7 Stunden Arbeit am Tag oder ein bisschen mehr, dann heimkomme, wenn es schon am finster werden ist und gerade Intervalle, wo man sich anstrengt und konzentrieren muss und nicht immer hundertprozentig den Blick für den Verkehr hat, im Finsteren nicht so klasse sind, deswegen fahre ich die gern drinnen.
Ja, es ist ja trotzdem, oder trotz guten Lichtes, wenn du ein starkes Licht hast, ist es, finde ich, im Dunkeln einfach ein bisschen gefährlich draußen. Ich versuche auch, dass ich das Risiko so gut wie möglich vermeide, ohne dass wir da jetzt einsteigen in die Diskussion, die es immer wieder gibt zwischen Auto- und Radfahrern, wenn es dann einmal zu Diskussionen kommt, wenn es Schuldzuweisungen gibt oder einfach die Konflikte im Straßenverkehr. Es ist halt so, dass es sicher nicht einfach ist im Winter für alle Beteiligten draußen auf der Straße, weil wenn die Sonne scheint, ist es sehr flach. Wenn die Straßen feucht ist, spiegelt es, du bist permanent irgendwie geblendet. Da kommt noch dazu, dass es rutschig ist teilweise, dass natürlich die Sturzgefahr von Haus aus ein bisschen größer ist. Und ich versuche auch das Risiko so gut wie geht zu vermeiden und fahre deswegen auch oft unter der Woche drinnen. Ich muss auch sagen, fürs Material, also ich bin jetzt wieder mal mit dem Lukas Kienreich und der Anna Kofler draußen fahren gewesen. Es ist super lustig und echt eine schöne Abwechslung, mit guten Leuten draußen zu fahren. Aber du musst nicht jeden Tag Radl putzen. Und das kommt halt auch dazu, was mich irgendwie nervt. Früher habe ich noch ein ganz altes Rad gehabt, das ich nur im Winter verwende, was völlig egal war, wenn Salz und Matsch draufpicken, weil eh schon alles rostig war und das habe ich wirklich als Wintertrainingsgerät genommen. Aber jetzt momentan habe ich halt die schönen Specialized Räder und da musst wirklich jeden Tag das Radl putzen und auf das habe ich auch nicht immer Lust und da bin ich halt auch manchmal vom Anziehen schon so genervt, wenn du da drei Schichten anziehen musst und dann hast du den ersten Schweißausbruch in der warmen Wohnung, bis du dann am Radl sitzt, vergeht eine halbe Stunde und ja, sonst ziehst du halt die Hosen an und gehst oberkörperfrei auf dem Heimtrainer und bist in 2 Minuten am Radl.
Genau, also die Effizienz und einfach bei mir die Qualität, das sind einfach Dinge, die dann mich dazu bewegen, am Heimtrainer zu fahren. Und es ist auch so, wenn man gut trainieren möchte, dann braucht man freie Straßen. Ich wohne in der Stadt, bis ich aus der Stadt draußen bin, brauche ich mindestens 20 Minuten, dann wieder 20 Minuten rein. Das heißt, für 2 Stunden Training bin ich eigentlich 2,40 unterwegs, wenn ich es richtig machen will. Und für einen Heimtrainer, für 2 Stunden Training, brauche ich 2 Stunden 5. Und duschen und so und umziehen, das muss ich sowieso. Also die Zeit würde ich da nicht mit einrechnen.
Ich habe vor kurze Zeit wieder mal was gepostet, habe ein bisschen selbstironisch gesagt, ich bin halt mittlerweile ein Warmduscher, weil ich halt das Indoor-Training jetzt irgendwie doch meistens bevorzuge und da waren recht viele Kommentare und viele sagen halt auch, ja, sie fahren jeden Tag draußen und aus Prinzip und sie brauchen das für ihren Kopf als Abwechslung und als Ausgleich zum Arbeitsalltag und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, wenn du deinen Beruf hast und dann wirklich in deiner Freizeit am Radl sitzt, ist das, glaube ich, ganz was anderes wie bei mir, wo Radlfahren nicht mein kompletter Job ist, aber halt ein Teil des Jobs. Das heißt, ich mache das auch tagsüber. Und ich sehe das dann ein bisschen anders. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du musst beruflich viel lesen, du hast einen Bürojob, du liest den ganzen Tag Texte, musst das irgendwie mit vollem Fokus machen, wirst du wahrscheinlich nicht am Abend sagen, ah, jetzt ist super, jetzt setze ich mich hin und lese was. Und das ist halt irgendwie bei mir so, ich denke mir, das Radlfahren ist halt von mir irgendwie ein Teil vom Job und da ist es nicht unbedingt der Genuss, dass ich dann draußen fahre, sondern ich mache das halt wirklich so, dass ich halt das so effizient wie möglich mache und am Abend dann noch Zeit habe für andere Dinge. Wie zum Beispiel Podcast aufnehmen oder ähnliches. Und ich verstehe das voll, wenn du eine Abwechslung brauchst und du genießt es dann bei jedem Wetter draußen zu fahren. Das ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen schwer zum Vergleichen mit dem, wie ich das halt mache, wo ich mich wirklich sehr, sehr stark aufs Training konzentriere und das jetzt nicht mit dem Genuss vom Draußenfahren unbedingt verbinde, weil es ist dann draußen auch nicht mehr jeden Tag spannend, wenn du 300 Tage im Jahr trainierst und dann immer wieder die gleichen Strecken fährst, da ist der Spannungsbogen auch nicht mehr so richtig groß.
Ja, man muss aber dazu sagen, du bist jetzt nicht der experimentierfreudigste. Du fast einmal. Also es hat jeder so seine Routen, aber ich denke, deine Heatmap hat schon sehr viel dunkelrote Stellen und nicht so ein richtig breit gefächertes Netz, als man haben könnte, wenn man so viel fährt wie du.
Ja, natürlich, weil man sich irgendwann Strecken findet, die halt besonders gut geeignet sind, wo wenig Verkehr ist, wo man ohne Unterbrechung seine Intervalle gut fahren kann. Und da weiß man einfach, wenn ich, so wie du zum Beispiel, deinen Plash immer wieder fährst, weil du weißt, das ist genau die richtige Distanz, genau die richtige Steigung. Da kannst du im Sommer deine K3-Intervalle machen. Es ist dann ein Unterschied, wenn ich im, weiß ich nicht, auf Urlaub bin oder im Ausland bin oder auf Trainingslager bin, dann ist das natürlich anders. Da willst du jeden Tag was Neues kennenlernen. Wenn du aber in deiner Routine bist, zu Hause, willst du das Training so effizient wie möglich und ohne Unterbrechungen machen. Und da bieten sie dann natürlich immer wieder die gleichen Strecken an. Und irgendwann kommt da ein bisschen die Trägheit wahrscheinlich dazu, dass man sich nicht mehr wirklich darum kümmert, neue Strecken zu finden. Vor allem nicht an seinem Wohnort, wo man seit 15 Jahren trainiert.
Ja, ganz genau. Ich habe erst am Wochenende eine Fahrt von mir hochgeladen und auf Strava, und da bin ich gefragt worden, warum ich da diese Extra-Schleife gefahren bin. Und für mich ganz klar, also das war einfach logisch für mich, weil ich habe gewusst, okay, ich habe noch so viel Zeit auf der Uhr und die muss ich mit so viel Watt fahren. Und dann habe ich einfach gewusst, ohne diese Extra-Schleife komme ich einfach in die Abfahrt und dann komme ich nicht bis Geisterl so wie geplant, sondern dann komme ich über den Hügel drüber und dann muss ich, wenn es eigentlich hart wäre und wo der Trainingsinhalt eigentlich erst richtig, da wäre ich dann bergab schon unterwegs und müsste rollen lassen. Und deswegen diese Extra-Schleife. Das sind halt natürlich die Vorteile, wenn man seine Gegend kennt, dann weiß ich genau, okay, das geht sich nicht aus, da brauche ich eine halbe Stunde länger und dann hole ich mir die halbe Stunde einfach auf einer kleinen Schleife.
Und ich muss ja sagen, beim Draußenfahren ist oft wirklich, sind die vielen Abfahrten, die den Rhythmus dann ein bisschen unterbrechen. Und es gibt ja, weiß nicht, wie du das siehst, aber so die Philosophie, dass Indoor-Training wesentlich härter ist, weil zum Beispiel 3 Stunden am Heimtrainer entsprechen 5 Stunden draußen. Und früher habe ich das auch oft gehört, dass es irgendwie, dass man es mal 2 rechnen kann. Und ich denke aber, dass es, wenn du ohne herumzurollen und ohne die sogenannten toten oder leeren Kilometer draußen fährst, ist es 1:1 das Gleiche. Also für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt am Trainingsplan ob 5 Stunden, ob ich drinnen oder draußen fahre. Ich würde jetzt nicht draußen irgendwie einen Bonus dazu rechnen, dass ich sage, damit ich tatsächlich 5 Stunden fahre, würde ich draußen 7 Stunden fahren. Ich versuche immer, die längeren Abfahrten zu vermeiden, weil du rollst wirklich nur ohne zu treten. Das ist dann wirklich tote Zeit, leere Zeit. Ich versuche eher flache Strecken zu fahren, wo eben diese Rollphasen ausfallen. Und wenn ich dann wirklich konstant in meinem Trainingsbereich bin, sind 5 Stunden draußen oder 5 Stunden drinnen exakt das Gleiche.
Ja, ich habe eben nicht deine Routine und ich fahre noch nicht so lange mit Wattmesser wie du. Ich muss mich immer noch hin und wieder überwinden, wenn es halt leicht bergab geht, so wie jetzt auf meiner Pendelstrecke von Leoben nach Graz. Da geht es halt tendenziell bergab, 2 Stunden lang. Und dass man dann halt bei 35, 36 km/h halt nicht den einen oder anderen Tritt auslässt, sondern dazu muss ich mich dann schon nicht überwinden, aber da muss ich einfach konzentriert bleiben und dran denken und sagen, jetzt geht jetzt nicht darum, 35 km/h zu fahren, sondern es geht darum, dass ich die Wattvorgabe erreiche.
Und dass du einen Hungerast vermeidest.
Oder genau. Aber das war jetzt haben wir uns total irgendwie verloren.
nein, gar nicht verloren. Ich habe nur noch eine Frage. Wie viel Krafttraining oder Crossfit-Training baust du noch ein und wie wird das in deinem Trainingsplan mit berücksichtigt oder machst du das mehr oder weniger spontan nach Lust und Laune?
Aktuell mache ich es gar nicht, weil ich heuer im Sommer ein sehr großes Rennen im Auge habe, das ich gern fahren möchte und das einfach jetzt so ein Zeitfenster ist, wo ich richtig viel Trainingszeit investieren kann und ich möchte wirklich meine bestmögliche Leistung abrufen. Deswegen ist CrossFit aktuell pausiert und mache aktuell nicht. Ich habe jetzt dann an Ruhetagen vereinzelt so ein paar Yoga-Einheiten eingestreut. Einfach nicht aus speziellen Gründen, also nicht, weil jetzt meine ich muss unbedingt geschmeidiger oder beweglicher werden, sondern weil es einfach so ganz ein angenehmer Ausgleich ist, weil ich es gern mache und weil es an so einem Ruhetag ganz gut reinpasst, weil es jetzt nicht wahnsinnig anstrengend ist, der Puls geht jetzt nicht extrem hoch, du brauchst nicht viel Kraft, aber es ist einfach eine gute Abwechslung auch.
Ich erzähle mir ein bisschen was von meinem Training aktuell. Ich habe jetzt mein Training Peaks vor mir und das habe ich dankenswerterweise seit 2008. Seit 2008 habe ich alle meine Trainingseinheiten in Training Peaks und es ist wirklich, wirklich spannend über so lange Zeiträume. Da gibt es so viele Statistiken, so viele Berechnungen, so viele Werte, die man sich anschauen kann, wie sie gewisse Sachen entwickeln. Und vor allem kann ich einfach eingeben, den heutigen Tag vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren und dann schauen, was ich damals gemacht habe. Das ist echt, echt irre. Aber jetzt momentan ist so, dass ich vom Training her wirklich überschaubar unterwegs bin. Also ich trainiere viel und fleißig. Es sind ungefähr 20 Stunden die Woche. Aber das ist trotzdem gut machbar. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel im Vergleich zu dem, was ich vor einigen Jahren gemacht habe. Wobei das Ziel ist natürlich, dass ich das Bestmögliche rausholen. Nur hat sich einfach die Trainingsphilosophie so weiterentwickelt, dass man jetzt einfach Trainingspläne schreiben kann und Trainingsmethoden hat, dass du mit weniger Stunden Zeitaufwand auf gleich gute Resultate kommst. Und das ist halt auch das, was man eigentlich erreichen will, weil das Leben besteht nicht nur aus Radlfahren und wenn du mehr Zeit hast für andere Dinge, dann ist es für dich oder für mich halt irgendwie seelisch und mental einfach auch leichter, weil ansonsten ist es wirklich aufstehen, trainieren und schlafen gehen und das ist auf Dauer halt auch ziemlich zermürbend und ermüdend im Kopf. Und es soll ja nicht dein soziales Leben oder deine Freundschaften oder die anderen Dinge, die man halt machen kann und möchte, soll nicht zu sehr darunter leiden, wenn man einfach nur mehr am Radl sitzt und für alles andere und zu müde und zu erschöpft ist. Und momentan hat es der Max so gut geplant, dass ich mit circa 20 Stunden in der Woche wirklich gut unterwegs bin. Ich muss aber sagen, ich habe heuer in der letzten Off-Season, das war im Oktober, habe ich wirklich einiges eingebüßt, weil ich einen Monat lang wirklich sehr wenig gemacht habe, also ein wenig Alternativsport. Ich habe ja ein paar Mal erzählt, dass wir jetzt halt gerade Baustelle gehabt haben und da bin ich wirklich jeden Tag mit Drecksarbeit, mit Stämmern und mit Mauern und mit Wände verspachteln und so weiter beschäftigt gewesen und habe wirklich auch wenig Alternativsport gemacht und da habe ich schon gemerkt, dass die Werte deutlich nach unten gehen, aber das habe ich jetzt die letzten Wochen wieder recht gut aufholen können. Ich habe einen Ruhetag jetzt die Woche, habe eine Woche aussetzen müssen, weil ich eine Nebenhöhlenverkühlung gehabt habe, so einen hartnäckigen Schnupfen. Das haben wir eh schon auch besprochen, dass es meiner Meinung nach sinnvoll ist, das auszukurieren und ein paar Tage länger Pause zu machen und idealerweise vielleicht gleich im Trainingsplan das zu berücksichtigen von vornherein, dass es einmal im Jahr passieren wird, dass man eine Woche vielleicht einmal aussetzt. Dann fühlt man sich nicht so, als würde der Plan irgendwie ad absurdum geführt oder man hat dann eine Woche verloren, sondern das ist ganz normal, dass man mal eine Woche aussetzt. Ja, und jetzt ein Ruhetag die Wochen und die restlichen Einheiten sind in der Größenordnung von 3 Stunden, 3,5 Stunden, 4 Stunden manchmal. Ähnlich wie bei dir, die VO2 Max, die super harten Intervalle über der Schwelle, sind momentan nur vereinzelt drinnen. Ganz viel geht's auch bei mir um Training etwas unterhalb der Schwelle, dass man eben die Laktatproduktion reduzieren können. tatsächliche Grundlageneinheiten sind bei mir 1 bis 2 Mal die Woche. Und ansonsten ist eben zum Beispiel 4 mal 8 Minuten knapp unter der Schwelle. Oder eine Einheit, die habe ich einmal auf Strava gepostet. Ich glaube, die letzte Trainingseinheit, die ich im letzten Jahr gepostet habe, das war die einzige. Jeweils 1 Stunde mit erhöhter Leistung bis hin zum Sweet Spot Bereich, also knapp unter der Schwelle. Da bin ich dann halt 1 Stunde mit 210, 1 Stunde mit 240, 1 Stunde mit 270 und 1 Stunde mit 310 Watt gefahren. Das war ziemlich anstrengend. Oder 5 mal 10 Minuten K3 und heute zum Beispiel waren es 3 mal 20 Minuten K3. Das ist dann so eine Trittfrequenz von 50, schweren Gang und genau, Grundtempo so bei 200 und dann bei den Intervallen so um die 320. Das geht gut. Und was ich jetzt halt auch habe, ist 2 Mal die Woche Krafttraining. Das sind im Prinzip ein paar verschiedene Variationen von Kniebeugen, einbeinigen Kniebeugen. Also diese, ich sage jetzt Telemark-Stellung, Lunges. Ja, die mache ich einfach dazu. Ist nicht super lustig, aber der Marc sagt, es ist sinnvoll und dann mache ich es. Weil es einfach ein bisschen so die allgemeine Bewegungsabläufe irgendwie stabilisiert. Genau. Schneller Radfahren wäre dadurch wahrscheinlich nicht, aber es ist für die gesamte Robustheit vom Körper ganz gut.
Du hast gesagt, die Trainingsphilosophie hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Das sprechen ja wir im Podcast ständig an. Und was ich davon eigentlich mitnehme, ist, dass man nicht auf jeden Trend immer unbedingt sofort reagieren muss oder nur weil jetzt irgendeine Studie zu irgendeinem Ergebnis kommt, dass man sein eigenes Training komplett über den Haufen werfen muss. Man kann immer wieder auf neueste Trends reagieren und neueste Studienergebnisse mit einfließen lassen. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist einfach, dass man konsistent trainiert, ja. Also einfach regelmäßig und konsistent. Ob man jetzt dann genau dieses Protokoll oder dieses Protokoll, wie man es genau macht, ist dann in the long run und für die allermeisten da draußen nicht so entscheidend, ja. Also es gab jetzt erst vor kurzem eine neue Studie, wo verschiedene Trainingsmethoden, also das polarisierte Training und das Pyramidentraining miteinander verglichen wurden, auch auf Elite-Level. Meistens sind solche Studien ja immer mit Hobbysportlern und Hobbysportlerinnen, aber wirklich auch auf einem Elite-Level miteinander verglichen worden und die Unterschiede beziehungsweise die Vor- und Nachteile sind einfach minimal. Und wenn man was für sich findet, was einem taugt, was funktioniert für einen, wenn man einfach konsistent dranbleibt, bringt es mehr als immer dem neuesten Trend hinterher zu laufen. Und ganz kurz noch, bei den Profis ist jetzt diese Kohlenmonoxid-Methode verboten worden. Und die Studie, die die UCI da in Auftrag gegeben hat, das hat herausgefunden, das führt maximal im allerbesten Fall zu einer Leistungssteigerung von 0,001% oder so. Also sie nicht verrückt machen lassen und einfach bei den Basics bleiben und einfach viel Radfahren. Das ist, glaube ich, das, was auf die Dauer die besten Ergebnisse bringt.
Kannst du mir bitte kurz sagen, was die Kohlenmonoxidmethode ist? Das klingt irgendwie nicht sehr gesund. Ich muss sagen, ich kenne das überhaupt nicht.
Okay, ja, das war ganz kontrovers diskutiert, weil es draufgekommen sind, dass der Vingegaard das gemacht hat bei seiner Tour de France, die er gewonnen hat. Er hat irgendwie so ein Gerät, so eine Atemmaske aufgesetzt, die ausgeatmete Atemluft wieder einatmet und dadurch natürlich viel Kohlenmonoxid, aber nicht so viel, dass es tödlich oder gefährlich ist. Und das führt zu einer ganz, ganz marginalen Leistungssteigerung. Und das ist ab heuer jetzt verboten.
Aber das ist nicht Höhentraining, oder? Weil es gibt ja die Methode Höhentraining hoch schlafen und normal auf normale Höhe trainieren.
Nein,
oder
es eben ist es nicht. Eben das ist
Sauerstoffarmut trainieren.
Diese Maske, die man nicht während dem Radfahren aufsetzt, sondern wenn man nicht am Rad sitzt. Ja, also jetzt ist verboten. Und die Studie der UCI hat ergeben, es bringt sowieso nichts.
Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, weil du gesagt hast, man soll sich nicht auf Pläne versteifen, sondern einfach viel Radfahren. Natürlich, was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das kann halt ein Coach oder ein gutes Trainingsprogramm einfach im Prinzip den Status quo eruieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel viele, viele Jahre, das ist jetzt dann auch gleich die Überleitung zu meinem Blick zurück, schon eine Bombenausdauer mir antrainiert habe, wird wahrscheinlich mein Status quo jetzt ein anderer sein, wie jemand, der von kurzen Radlrennen kommt oder vielleicht gerade einsteigt. Das heißt, bist du im intensiven Bereich schon sehr gut, aber beim Fettstoffwechsel oder über die langen Distanzen im Ausdauerbereich hast du noch Aufholbedarf, wirst du natürlich speziell diesen Bereich trainieren. Kommst du von einer Langdistanz, bist aber nicht unbedingt der Schnellste, so wirst du natürlich mehr im intensiven Bereich arbeiten. Kommt auch davon, welche Ziele du verfolgst. Und das ändert sich natürlich von Jahr zu Jahr. Und deswegen habe ich mit dem Max, so wie jedes Jahr wieder beim Saisonauftakt, also so im November, wenn das Training wieder losgeht, einen Leistungstest gemacht und Laktattest, damit wir wissen, wo ist gerade meine Stärke, meine Schwäche, an was werden wir besonders arbeiten. Und so kleine Tests machen wir dann auch regelmäßig so alle 1-2 Monate. Teilweise zum Nachtesten reicht dann ein spezielles Trainingsprogramm, wo ich dann halt ein 10 Minuten oder 12 Minuten All-Out-Intervall vor und ein 3 Minuten All-Out-Intervall und dann sehen wir, wie sich da die Werte verändern. Und früher bin ich viel diese FTP-Tests gefahren, also einfach 20 Minuten Vollgas, wo man dann davon quasi 95% zur FTP-Schwelle hin rechnen kann. Und mittlerweile, du kennst es ja auch schon, diese PPD-Tests, das funktioniert ein bisschen anders. Da ermittelt man dann auch die Fat-Max-Zone, die für lange Distanzen sehr, sehr wichtig ist. Das ist der Bereich, wo man quasi die meisten Fette noch verbrennt und der Kohlenhydratverbrauch steigt erst im noch höheren Bereich dann exponentiell an. Das heißt, im Fatmax-Bereich kann man noch recht ökonomisch unterwegs sein, schont die Kohlenhydratspeicher und das ist eigentlich die Zone, die man auf Langstrecken bevorzugt fahren sollte. Und deswegen kann
das jetzt war der Plan für heute, aber ja. Sie waren zu leer beim Start und deswegen.
Und deswegen kann ich das jetzt auch nicht mal hundertprozentig gut vergleichen von meinen letzten Jahren, weil die FTP-Tests, die 20 Minuten Vollgas-Tests, mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Aber ich habe da einen alten Text von mir gefunden heute beim Blick ins Archiv. Und so habe ich das gepostet 2019 im Frühling. Und da habe ich nämlich FTP-Tests von vor 10 Jahren zum damals aktuellen Stand verglichen, also zwischen 2010 und 2019. Und ich lese das jetzt kurz vor, was ich da damals geschrieben habe. 433 Watt. Heute konnte ich einen neuen Bestwert über den 20 Minuten All-Out FTP-Test erreichen. Die daraus errechnete FTP-Schwelle von 411 Watt klingt natürlich sehr rüstig, aber man muss das etwas differenziert betrachten. Mit meinen ca. 80 Kilo liegt meine FTP bei 5,14 Watt pro Kilo. Das ist ein sehr guter, aber kein überragender Wert. Der Schwerpunkt meines Trainings liegt auch auf langem Durchhaltevermögen im Tempobereich und nicht auf hohen Spitzen oder kurzen Maximalbelastungen. Sonst würde die FTP womöglich noch höher liegen. Was ich aber sehr interessant finde: seit 2006 trainiere ich auf ähnlich professionellem Niveau mit Umfängen von 1000 bis 1200 Stunden pro Jahr. Meinen ersten FTP-Test machte ich 2010. Damals schaffte ich über die 20 Minuten schon sehr gute 395 Watt. Circa 10.000 Trainingsstunden später konnte ich den Wert um gerade einmal 10% steigern. Also für eine Verbesserung von lediglich 36 Watt habe ich 9 Jahre gebraucht. Anders formuliert, ich bin um 4 Watt pro Jahr besser geworden. Oder ich habe 250 Stunden trainiert, um 1 Watt besser zu werden. Und ich habe mich pro Jahr um 1% verbessert. Und ja, 375 Watt FTP und 411 Watt FTP innerhalb von 10 Jahren. Und das zeigt irgendwie, dass wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dass dann im letzten Bereich, wo du noch ganz, ganz kleine Schritte vorwärts machen kannst, dass das echt sehr langsam geht und dass du so, so viel investieren musst, um einen kleinen Schritt noch vorwärts zu kommen. Das kann natürlich ein bisschen frustrierend sein, wenn ich jetzt zurückschaue, teilweise 38 Stunden in der Woche trainiert und im Endeffekt hast du am Jahresende 4 Watt dich verbessert. Das ist halt wirklich wenig für so viel Aufwand.
Bist aber auch nicht schlechter geworden.
Nein, ich bin nicht schlechter geworden. Es ist schade, dass ich das jetzt nicht mehr mit dem gleichen Testprotokoll wirklich vergleichen kann. Wir haben dann für meine 1000 Kilometer in 24 Stunden ganz stark umgestellt. Also da habe ich dann wirklich diesen Fatmax-Bereich ganz stark forciert. Der war dann bei 275 Watt, die ich durchschnittlich gefahren bin, einen Tag lang. Und da haben wir dann nicht wirklich in dem Bereich ganz stark gearbeitet und dieser FTP-Test wird nicht mehr gemacht, aber da war wahrscheinlich meine FTP-Schwelle schon etwas niedriger, dafür dieser Fatmax-Bereich noch etwas höher. Und ich habe jetzt wirklich im Training Peaks einmal einfach zurückgescrollt, gleicher Tag wie heute, also wir nehmen auf, es ist heute der 6. Februar und wo ich da 2019 trainiert habe und es ist, ich kann es nicht glauben, wie ich das überstanden habe. Ich würde es überhaupt nicht angeben oder du irgendwie Eindruck schinden, aber ich bin so froh, dass ich jetzt nicht so viel trainiere wie damals, weil ich weiß nicht, was ich da den ganzen Tag gemacht habe, außer am Radl sitzen und danach todmüde umfallen. Ich habe zum Beispiel gehabt 1500 Trainings Stress Score in der Woche. Das heißt im Schnitt 200 bis 250 jeden Tag. Zum Beispiel habe ich trainiert am Montag 4 Stunden. Da bin ich 24 1-Minuten-Intervalle gefahren im Sweet-Spot-Bereich. Das ist jetzt nicht wahnsinnig hart, aber es summiert sich dann. Und dann noch 4x8 Minuten mit 280 Watt. Das war Fatmax-Bereich. Am nächsten Tag wieder 4 Stunden, 3x20 und 3x15 Minuten im K3. Also 330 Watt, schwerer Gang. Das sind insgesamt 1 Stunde 45 K3. Mittwoch habe ich trainiert 5 Stunden zum Aufwärmen, 12 Mal Sprints, 1 Minute mit 400 Watt und dann 2 Sätze zu 8 mal 3 Minuten 360 Watt. Also insgesamt waren das dann 48 Minuten mit 360 Watt. Dann habe ich gehabt den Donnerstag 6 Stunden, wieder zum Aufwärmen, 10 Mal einen Sprint von 1 Minute mit 400 Watt und dann 6 Mal 20 Minuten Sweet Spot mit 320 Watt. Also insgesamt 2 Stunden mit 320 Watt. Freitag war ein bisschen kürzer, da waren es 4 Stunden, wiederum 5 Sprints zum Aufwärmen und dann 15 Mal 2 Minuten an der Schwelle, 370 Watt oder knapp unter der Schwelle. Und am Wochenende war es dann natürlich noch ein bisschen mehr. Da bin ich zuerst gefahren. Das waren dann, die ersten 5 Tage waren Indoor-Trainer. Dann bin ich bei 3 Grad draußen gefahren. 6,5 Stunden am Samstag. 6 Mal einen Sprint. Und dann 4 mal 10 Minuten Sweet Spot mit 320 Watt. Und 2 mal eine halbe Stunde K3. Und am Sonntag waren es dann nur mehr 8 Stunden Grundlage.
Ja,
ja.
Hart.
Nämlich jeden Tag, bis auf den 8 Stunden Sonntag, jeden Tag so grausige Intervalle. Also wirklich, ich habe leider im Training Peaks die Kommentarfunktion zu der Zeit nicht genutzt, weil das ist nur automatisch im Hintergrund synchronisiert worden. Wir haben da ganz, ganz modern über Excel-Tabelle quasi die Kommentare ausgetauscht und da habe ich sicher sehr oft gejammert und den Max verflucht für die harten Vorgaben, aber ja, das war schon ein echt wüdes Pensum. Und wenn du halt sowas durchstehst, bist du natürlich auch im Kopf irgendwie abgehärtet und das nimmt dir natürlich dann die Angst vor langen Distanzen oder vor großen Herausforderungen, wenn du weißt, dass du solche Wochen durchstehen kannst. Und es war dann eh die Woche danach war ein bisschen lockerer. Da waren es dann nur mehr 26 Stunden, dann waren noch einmal 26 Stunden und dann habe ich noch ein Trainingslager gehabt in Zypern. Da waren es dann wieder pro Woche 30 Stunden. So habe ich mich dann quasi in den Frühling reinbewegt, Richtung Race Across America. Eben diese Anfang Februarwoche mit 38 Stunden. Das war sozusagen die schwierigste Woche im ganzen Trainingsaufbau.
Das ist jetzt natürlich so die durchschnittliche Trainingswoche eines Profis, sage ich jetzt einmal so. So der Pitch für die Folge war ja eigentlich die durchschnittliche Trainingswoche. Und wir haben jetzt bei mir recht oberflächlich über die durchschnittliche Trainingswoche gesprochen. Ich möchte einfach nur sagen, einfach genau diese Woche, in der wir aufnehmen, aus meiner Sicht ganz, ganz kurz erzählen, weil was ein bisschen untergeht, auch wenn man so über so durchschnittliche Wochen spricht, ist halt einfach, dass einem immer wieder das Leben dazwischen kommt. Und das war jetzt bei mir einfach so die Woche. Dienstag war ich in Wien, habe ich schon gesagt. Das heißt, ich bin am Montag am Abend nach Wien gefahren. Habe am Montag das Glück gehabt, dass ich Homeoffice machen habe können. Habe aber auch und das natürlich genau zu Mittag zwischen 13 und 14 Uhr einen Hautarzttermin gehabt. Das heißt, ich muss irgendwie Homeoffice machen zum Arzt und am Abend mit dem Zug nach Wien fahren und dann muss ich noch irgendwo 1,5 Stunden Training reinquetschen. Das habe ich dann nach dem Arzttermin gemacht. Dann bin ich erst relativ spät nach Wien gefahren. Habe vor der Zugfahrt nichts gegessen und ja, komme dann um 9:30 in Wien an und habe richtig, richtig Hunger, weil ich weiß, dass im Hotel nichts gibt. Bin ich dann, was gibt es am Bahnhof? Natürlich an Mäcki und habe mir dann dort am Mäcki für leider muss man sagen für 30 Euro den Morgen vollgeschlagen. Mir war so richtig schlecht. Dann war ich am Dienstag den ganzen Tag in dieser Schulung. War schon klar, war Ruhetag. Ich war aber dann trotzdem erst um 19:30 wieder in Graz. Habe mich dann mit zwei alten Schulfreunden getroffen, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Das war schon lang ausgemacht. Da waren wir natürlich dann essen. Dann habe ich natürlich ein Schnitzel gegessen. Und dann war ich Mittwoch, also gestern, war ich in Leoben. Hab das Radl nicht mitgehabt in Leoben, sondern bin mit dem Zug hin und her gefahren, weil ich hatte einen Zahnarzttermin um 18 Uhr. Dann war ich nach dem Zahnarzttermin um 19:30 daheim, habe mir um 20 Uhr auf dem Ergometer gesetzt und am Plan sind natürlich gestanden 2 Stunden. Und das habe ich mental nicht mehr geschafft. Da war ich einfach irgendwie auch nicht drauf eingestellt. Und dann habe ich halt dieses Training zusammengekürzt. Habe das Warm-up ein bisschen verkürzt, habe den Cooldown ein bisschen verkürzt, aber immerhin die 4x8 Minuten Sweet-Spot-Intervalle, die habe ich gemacht. Und dann hat das Training so 1:20 oder so. Also habe ich 40 Minuten weggekürzt vom Training. Und heute war ich wieder in Leoben, habe das Radl mitgehabt, war geplant, weil es war keine Grundlage, es war Fatmax-Einheit, 2 Stunden. Und normalerweise fahre ich 2,5 Stunden heim von Leoben. Und ja, dann kommt wieder die Arbeit dazwischen, komme nicht um 15:30 weg, sondern erst um 17 Uhr. Es wird schon kalt, es wird schon finster. Ich habe zu wenig Mittagessen und dann kommt dieser Hungerast. Also, so wie wir vorher halt das ideale Training, die ideale durchschnittliche Trainingswoche besprochen haben, kann es dann halt auch einfach solche Wochen geben. Also zum Glück bei mir kommt das nicht allzu oft vor. Ich schaue wirklich, dass ich keine Trainings skippen muss. Ein bisschen einmal am Anfang und am Ende ein bisschen was wegstreichen, wenn es nicht anders geht. Das passiert einfach. Aber ich denke, es ist halt auch wichtig, vor allem wenn man jetzt ein Hobbysportler oder Hobbysportlerin ist oder wenn es jetzt nicht um alles geht, sondern wenn das Radfahren ein Hobby bleibt und auch immer Spaß machen soll, dann muss man halt auch damit umgehen können, dass es nicht immer perfekt läuft und man nicht immer ideal ist, sich ideal verpflegt, nicht immer ideal ausgeschlafen ist und manchmal eben Schulfreunde, ein Zahnarztbesuch, ein Hautarztbesuch oder ein Hungerast dazwischen kommt. Und man darf sie, glaube ich, sollte man sich dadurch nicht komplett verrückt machen lassen und aus der Bahn werfen lassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Wir leben halt und leben nicht in einem Film, wo alles perfekt oder nach Plan abläuft.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
War für mich auch nicht immer so einfach, aber was mir halt eben dabei geholfen hat, ist einfach, dass es wichtiger ist, einfach konsistent zu sein und regelmäßig und konsistent zu trainieren, als immer perfekt zu trainieren. Es wird halt einfach Trainings geben, wo du einen Hunger austauschst oder wo du einfach die Watt nicht aufs Pedal bringst, wo du dich einfach nicht geil fühlst, aber wo du halt dann einfach trotzdem das Beste rausholst und es halt versuchst, so effizient wie möglich zu machen. Und ich glaube,
was das mich noch interessieren wird,
ja.
Hast du sowas wie einen Blick ins Archiv? Weißt du noch, wie du zum Beispiel 2010 für deinen Glocknermann trainiert hast oder war das damals einfach wild drauf los?
Ja, es geht halt bei mir leider nicht so weit zurück. Ich habe nämlich erst seit 2016 an Garmin und habe erst ab 2016 auf Aufzeichnungen. Ich weiß noch, dass ich 2010 sehr, sehr viel Veloblitz gefahren bin, mit teilweise 20, 25 Stunden die Woche und dann am Wochenende einfach lange Ausfahrten. Ich habe damals irgendwann einmal um die Zeit herum einen Leistungstest gemacht, eine Spiroergometrie. Da habe ich dann zumindest meine Leistungszonen auf Herzfrequenzbasis gewusst und habe halt anhand dessen meine Grundlage gewusst und bin dann sehr viel Grundlage gefahren anhand dieser Herzfrequenzdaten und habe dann vereinzelt irgendwie irgendwelche Intervalle gefahren, so 4x4 Minuten, 4x8 Minuten, die klassischen, die halt, wenn man die versucht mit Herzfrequenz zu steuern, sehr, sehr viel härter sind, weil man einfach die Herzfrequenz viel später reagiert und die einfach, wenn man sagt, man will 4 Minuten in dieser Herzfrequenzzone sein, dann ist man eigentlich 5,5 Minuten in dieser Trainingszone, weil die Herzfrequenz einfach ein bisschen verzögert reagiert.
Und wenn die Herzfrequenz nicht mehr ordentlich steigt, wenn man schon ein bisschen müde ist, nach ein paar Tagen hintereinander, dann tritt man so wahnsinnig hart, bis der Puls endlich nach oben geht. Und da hat man sicher wesentlich mehr Watt am Pedal. Bei mir war zum Beispiel 2006, 2007, wo ich halt wirklich ordentlich angefangen habe mit selbstgeschriebenen Trainingsplänen, da habe ich das einfach so gemacht. Am Notizzettel geschrieben, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, die ersten 3 Tage, 1 Tag Pause, 3,5, 4,5, 5,5 Stunden, 1 Tag Pause, 4, 5, 6, 1 Tag Pause, das hat sich gesteigert bis 5, 6, 7, 1 Tag Pause und am letzten Tag im Monat immer eine 12-Stunden-Einheit. Und ausschließlich Grundlagen. 3 Monate nur Grundlagentraining, durchgehend. Geschadet hat es mir sicher nicht. Und wie viel effizienter das mit den heutigen Methoden sein hätte können, das möchte ich aber auch nicht wissen.
Ja, das stimmt, ja.
Wollen wir noch einen kurzen Ausblick geben, oder? Weil wir trainieren natürlich nicht einfach nur aus Spaß an der Bewegung, sondern wir haben Ziele. Wir haben uns für dieses Jahr schon überlegt, wo wir starten möchten. Also jeder für sich natürlich. Und das werden wir in den nächsten Wochen einmal besprechen, oder?
Genau, glaube ich auch. Ja. Also,
oder vielleicht in der nächsten Episode?
Vielleicht machen wir es in. Also meine Saisonplanung steht schon ziemlich fix. Ja, also ich kann da schon einen guten Ausblick geben. Aber ich denke, das wäre ein ganz guter Cliffhanger für die nächste Episode, glaube ich.
Das ist ein guter Cliffhanger für die nächste Episode und ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein wunderbares Feedback vorlesen, weil das hat mich wirklich besonders gefreut.
Feedback der Woche.
Der Schorsch hat uns geschrieben aus Wolfratshausen im Süden von München. Er ist 49 Jahre alt und Radfahren ist, jetzt zitiere ich, seit ich denken kann, meine größte Leidenschaft. Kürzlich bin ich in der ZDF-Mediathek über den Film von Jana Kesenheimer über grandioses TCR hängen geblieben und dann war es um mich geschehen. Es folgte der ausführliche YouTube-Film über eure Race Across America-Taten, diverse andere Filme über TCRs und verschiedenste Ultracycling-Rennen. Und nun bin ich am Durchhören eures Sitzfleisch-Podcasts, beim Radfahren natürlich. Als erstes kamen die drei Transcontinentals von Straps an der Reihe und all die interessanten Interviews mit den verschiedensten Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Große Klasse. Meine Pläne entwickeln sich rasant. Das TCR peile ich für 26 oder 27 an. Nächstes Jahr möchte ich nach meiner 25-stündigen 500 Kilometer Tour von München nach Jesolo in einem Stück ans nördliche Meer fahren. Das sind 800 Kilometer. Ebenso nach Berlin in 2 Tagen und nach Straßburg an einem Tag. Bei meiner gestrigen Ausfahrt habe ich mir eure Folge die 95 Regeln der Radsportjünger angehört. Einfach super. Lobend muss ich selbstverständlich erwähnen, dass ihr Indien-Anhänger seid. Flo, kannst du dir erinnern, dass wir mal über Indien den Film geredet haben?
Über einen Film, ja.
Genau. Dieser Film prägte und prägt nach wie vor mein Leben. In München lief Indien im Kino Museum Lichtspiele, welches von einem Österreicher geführt wurde. Im Prinzip wahrscheinlich so lange, bis das damalige analoge Filmrollenmaterial aufgebraucht war. In diesem Kino habe ich den Film mindestens 20 Mal angeschaut. Als Josef Harder später mal im Schlachthof in München aufgetreten ist, habe ich mich nach seinem Auftritt als absoluter Fan geoutet. Nachdem wir ewig miteinander geratscht hatten, lud er mich zur Filmpremiere ein von Komm, süßer Tod. Apropos, zum Thema Typ 1 Diabetes und Radfahren könnte ich auch noch einiges erzählen. 1988 bin ich an Diabetes erkrankt. Von daher war Jeff Häuserer in eurem Podcast ziemlich spannend. Ich freue mich narrisch, wenn ihr mal wieder hier irgendwo in der Nähe seid. Und herzliche Grüße aus Wolfratshausen vom Schorsch.
Ja, danke Schorsch. Also wir haben ja gewusst, dass wir schon eine sehr, sehr spitze Zielgruppe haben für unsere Hörerinnen, aber dass wir jemanden so genau treffen wie dich, das freut uns natürlich. Da war ja wirklich alles dabei jetzt in dem Feedback.
Ja, also ich habe mich auch so gefreut, weil irgendwie, ich habe eh schon mal durchklingen lassen, dass ich selbst großer Josef Harder-Fan bin und ich möchte an dieser Stelle sagen, lieber Schorsch, es gibt auf YouTube Harder privat, das ganze Programm, das dauert glaube ich 2 Stunden zum Sehen und Flo, kennst du das?
ist eine rhetorische Frage, oder? Du warst, ich war bei ein paar Rams mit dir vorbei, mit dir dabei. Wir haben sehr, sehr viel aus dem Programm rezitiert, würde ich sagen. Nicht nur geschaut. Also
ich kenne das auswendig. Ich habe noch die Videokassetten bei mir. Ich meine, die kann ich jetzt nicht mehr anschauen, aber ich kenne es auswendig. Und ich glaube, in meiner Schulzeit war einfach das jahrelang die größte Freude, das Storscheißer Kordelspiel zu spielen untereinander. Das war einfach großartig. Und wir haben es einmal versucht, den Josef Harder noch am Live-Kabarett-Auftritt von ihm reinzulegen. Hat natürlich absolut nicht funktioniert.
Wer? Ja, ist super. Danke für das Feedback. Ich würde jetzt auch ganz frech wieder um Feedback betteln. Vielleicht direkt in die Kommentare in eurer Podcast-App die Folge jetzt so langweilig war, wie der Straps und ich befürchtet haben, oder ob unser Producer wieder mal recht gehabt hat und das Thema sehr gut angenommen wird und ihr mehr davon hören wollt.
Ich muss jetzt einen ganz harten Schlussstrich ziehen. Es ist jetzt spät am Abend, jetzt habe ich bald einen Hungerast, wenn wir jetzt sofort aufhören, weil mein Abendessen ist schon seit 2 Stunden überständig.
Ja, danke fürs Warten und ja, wir hören uns, also wir zwar nächste Woche schon und unsere Hörerinnen auch. Wir produzieren ja wöchentlich.
Gute Nacht.
Ciao.
Podcast-Werkstatt.